Die Regentrude. Einen so heißen Sommer wie nun vor 100 Jahren hat es seitdem nicht wieder gegeben. Kein Grün fast war zu sehen. Zahmes und wildes Getier lag verschmachtend auf den Feldern. Es war an einem Vormittag. Die Dorfstraßen standen leer. Was nur konnte, war ins Innerste der Häuser geflüchtet. Selbst die Dorfkläffer hatten sich verkrochen. Nur der dicke Wiesenbauer stand breitbeinig in der Torfahrt seines stattlichen Hauses und rauchte im Schweiße seines Angesichts aus seiner großen Pfeife. Dabei schaute er schmunzelnd einen mächtigen Fuder Heu entgegen, das eben von seinen Knechten auf die Diele gefahren wurde. Er hatte vor Jahren eine bedeutende Fläche sumpfigen Wiesenlandes für geringen Preis erworben. Und die letzten dürren Jahre, welche auf den Feldern seiner Nachbarn das Gras versenkten, hatten ihm die Scheunen mit duftendem Heu und den Kasten mit blanken Krontalern gefüllt. So stand er auch jetzt und rechnete, was bei den immer steigenden Preisen der Überschuss der Ernte für ihn einbringen könne.
»Sie kriegen alle nichts«,
murmelte er, indem er die Augen mit der Hand beschattete und zwischen den Nachbarsgehöften hindurch in die flimmernde Ferne schaute.
»Es gibt gar keinen Regen mehr in der Welt.«
Dann ging er an den Wagen, der eben abgeladen wurde. Er zupfte eine Handvoll Heu heraus, führte es an seine breite Nase und lächelte so verschmitzt, als wenn er aus dem kräftigen Duft noch einige Krontaler mehr herausriechen könne. In dem Augenblick war eine etwa 50-jährige Frau ins Haus getreten. Sie sah blass und leidend aus, und bei dem schwarzseidenen Tuch, das sie um den Hals trug, trat der bekümmerte Ausdruck ihres Gesichtes nur noch mehr hervor. »Guten Tag, Nachbar«, sagte sie, indem sie dem Wiesenbauer die Hand reichte. »Ist das eine Glut? Die Haare brennen einem auf dem Kopf.«
»Lass brennen, Mutter Stina, lass brennen«,
erwiderte er.
»Seht nur das Fuder Heu an, mir kann's nicht so schlimm werden.«
»Ja, ja, Wiesenbauer, ihr könnt schön lachen, aber was soll aus uns anderen werden, wenn das so weitergeht?« Der Bauer drückte mit dem Daumen die Asche in seinen Pfeifenkopf und stieß ein paar mächtige Rauchwolken in die Luft.
»Seht ihr«, sagte er, »das kommt von der Überklugheit. Ich hab's immer gesagt, aber euer Seliger hat's allweg besser verstehen wollen. Warum muss der all sein Tiefland vertauschen? Nun sitzt ihr da mit einem hohen Feldern, wo eure Saat verdorrt und euer Vieh verschmachtet.«
Die Frau seufzte. Der dicke Mann wurde plötzlich herablassend.
»Aber Mutter Stina«,
sagte er,
»ich merk schon, ihr seid nicht von ungefähr hierher gekommen. Schießt nur immer los, was ihr auf dem Herzen habt, ich bin ja doch kein Unmensch.«
Die Witwe blickte zu Boten. »Ihr wisst wohl«, sagte sie, »die 50 Taler, die ihr mir geliehen, ich soll sie auf Johanni zurückzahlen und der Termin ist vor der Tür.« Der Bauer legte seine fleischige Hand auf ihre Schulter.
»Nun macht euch keine Sorgen, Frau. Ich brauche das Geld nicht. Ich bin nicht der Mann, der aus der Hand in den Mund lebt. Ihr könnt mir eure Grundstücke dafür zum Pfand einsetzen. Sie sind zwar nicht von den Besten, aber mir sollen sie diesmal gut genug sein. Am Sonnabend könnt ihr mit mir zum Gericht fahren.«
Die bekümmerte Frau atmete auf. »Es macht zwar wieder Kosten«, sagte sie, »aber ich danke euch doch dafür.« Der Wiesenbauer hatte seine kleinen Augen nicht von ihr gelassen.
»Und«, fuhr er fort, »weil wir hier einmal beisammen sind, so will ich euch auch sagen, der Andreas, euer Junge, stellt meiner Tochter nach.«
»Du lieber Gott, Nachbar, die Kinder sind ja miteinander aufgewachsen.«
»Das mag sein, Frau. Wenn aber der Bursche meint, er könne sich hier in die volle Wirtschaft einfreien, So hat er seine Rechnung ohne mich gemacht.«
Die schwache Frau richtete sich ein wenig auf und sah ihn mit fast zürnenden Augen an. »Was habt ihr denn an meinem Andreas auszusetzen?«
»Ich an eurem Andreas, Frau Stine? Auf der Welt gar nichts, aber...«
Und er strich sich mit der Hand über die silbernen Knöpfe seiner roten Weste.
»Meine Tochter ist eben meine Tochter, und des Wiesenbauers Tochter kann es besser haben.«
»Protz nicht so sehr, Wiesenbauer«, sagte die Frau mild, »ehe die heißen Jahre kommen...«
»Aber sie sind gekommen und sind noch immer da. Und auch für dies Jahr ist keine Aussicht, dass ihr eine Ernte in die Scheune bekommt. Und so geht's mit eurer Wirtschaft immer weiter zurück.«
Die Frau war tiefes Sinnen versunken. Sie schien die letzten Worte kaum gehört zu haben. »Ja«, sagte sie, »ihr mögt leider recht behalten. Die Regentrude muss eingeschlafen sein, aber sie kann geweckt werden.«
»Die Regentrude«,
wiederholte der Bauer hart.
»Glaubt ihr auch an das Gefasel?«
»Das ist kein Gefasel, Nachbar«, erwiderte sie geheimnisvoll. »Meine Urahne, als sie jung gewesen, hat sie selber einmal aufgeweckt. Sie wusste auch das Sprüchlein noch und hat es mir öfter vorgesagt. Aber ich habe es seither längst vergessen.« Der dicke Mann lachte, dass ihm die silbernen Knöpfe auf seinem Bauch tanzten.
»Nun, Mutter Stine, so setzt euch hin und besinnt euch auf euer Sprüchlein. Ich verlasse mich auf mein Wetterglas, und das steht seit 8 Wochen auf beständig schön.«
»Das Wetterglas ist ein totes Ding, Nachbar. Das kann nur nicht das Wetter machen.«
»Und eure Regentrude ist ein Spukding, ein Hirngespinst, ein gar nichts.«
»Nun, Wiesenbauer«, sagte die Frau schüchtern, »ihr seid nun einmal einer von den Neugläubigen.« Aber der Mann wurde immer eifriger.
»Neu oder altgläubig«,
rief er,
»geht hin und sucht eure Regenfrau und sprecht euer Sprüchlein, wenn ihr's noch zusammenkriegt. Und wenn ihr binnen heute und 24 Stunden Regen schafft, dann...«
Er hielt inne und paffte ein paar dicke Rauchwolken vor sich hin. »Was dann, Nachbar?«, fragte die Frau.
»Dann, ja, zum Teufel, ja, denn soll euer Andreas meine Maren freien.«
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür des Wohnzimmers und ein schönes, schlankes Mädchen mit rehbraunen Augen trat zu ihnen. »Topvater«, rief sie, »das soll gelten.« Und zu einem ältlichen Mann gewandt, der eben von der Straße ins Haus trat, fügte sie hinzu, »ihr habt's gehört, Vetter Schulze.«
»Nun, Maren«,
sagte der Wiesenbauer,
»du brauchst keine Zeugen gegen deinen Vater aufzurufen. Von meinem Wort, da beißt dir keine Maus auch nur ein Titelchen ab.«
Der Schulze schaute indes auf seinen langen Stock gestützt eine Weile in den freien Tag hinaus und hatte nun sein scharfes Auge in die Tiefe des glühenden Himmels ein weißes Pünktchen schwimmen sehen, oder wünschte er es nur und glaubte es deshalb gesehen zu haben. Aber er lächelte hinterhältig und sagte,
»Mögt's euch bekommen, Vetter Wiesenbauer, der Andreas war schon immer ein tüchtiger Bursch.«
Bald darauf, während der Wiesenbauer und der Schulze in dem Wohnzimmer des Ersteren über allerlei Rechnung beisammen saßen, trat Maren an der anderen Seite der Dorfstraße mit Mutter Stine in deren Stübchen. »Aber Kind«, sagte die Witwe, indem sie ihr Spinnrad aus der Ecke holte, »weißt du denn das Sprüchlein für die Regenfrau?« »Ich?« fragte das Mädchen, indem sie erstaunt den Kopf zurückwarf. »Nun, ich dachte nur, weil du so keck vor den Vater tratst.« »Nicht doch, Mutter Stine. Mir war nur so ums Herz und ich dachte auch, ihr selber würdet's wohl noch zusammenbekommen. Räumet nur ein bisschen auf in eurem Kopf. Es muss ja wohl noch irgendwo verkrampt liegen.« Frau Stine schüttelte den Kopf. »Die Urahne ist mir früh gestorben. Das aber weiß ich wohl noch, wenn wir mal zu große Dürre hatten, wie eben jetzt, und uns dabei mit der Saat oder dem Vieh Unheil drohte, dann pflegte sie wohl ganz heimlich zu sagen, das tut der Feuermann uns zum Schabernack, weil ich einmal die Regenfrau geweckt habe.« »Der Feuermann?« fragte das Mädchen. »Wer ist denn das nun wieder?« Aber ehe sie noch eine Antwort erhielt, war sie schon ans Feuer gesprungen und rief,
Oh Gott, Mutter, da kommt der Andres. Seht nur, wie bestürzt er aussieht.
Die Witwe erhob sich von ihrem Spinnrad. Freilich, Kind, sagte sie niedergeschlagen. Siehst du denn nicht, was er auf dem Rücken trägt? Da ist schon wieder eins von den Schafen verdurstet.
Bald darauf trat der junge Bauer ins Zimmer und legte das tote Tier vor den Frauen auf den Estrich. Da habt ihr's, sagte er finster, indem er sich mit der Hand den Schweiß von der heißen Stirn strich. Die Frauen sahen mehr in sein Gesicht als auf die tote Kreatur.
Nimm's dir nicht so zu Herzen, Andreas, sagte Maren. Wir wollen die Regenfrau wecken und dann wird alles gut werden.
Die Regenfrau, wiederholte er tonlos. Ja, Maren, wer die wecken könnte. Es ist aber auch nicht wegen dem allein, es ist mir etwas widerfahren da draußen.
Die Mutter fasste zärtlich seine Hand. So, sag es, mein Sohn, ermahnte sie, damit es dich nicht siech macht.
So hört denn, erwiderte er. Ich wollte nach unseren Schafen sehen und ob das Wasser, das ich gestern Abend für sie hinaufgetragen, noch nicht verdunstet sei. Als ich aber auf den Weideplatz kam, sah ich sogleich, dass es dort nicht seine Richtigkeit habe. Der Wasserzuber war nicht mehr, wo ich ihn hingestellt, und auch die Schafe waren nicht zu sehen. Um sie zu suchen, ging ich den Rhein hinab bis an den Riesenhügel. Als ich auf die andere Seite kam, da sah ich sie alle liegen, keuchend, die Hälse lang auf der Erde gestreckt. Die arme Kreatur hier war schon krepiert. Daneben lag der Zuber umgestürzt und ausgetrocknet. Die Tiere konnten das nicht getan haben. Er musste eine böswillige Hand im Spiele sein.
Kind, Kind, unterbrach ihn die Mutter. Wer sollte einer armen Witwe Leid zufügen?
Hör nur zu, Mutter, es kommt noch besser. Ich stieg auf den Hügel und sah nach allen Seiten über die Ebene hin, aber kein Mensch war zu sehen. Die sengende Glut lag wie alle Tage lautlos über den Feldern. Nur eben mir auf einem der großen Steine, zwischen denen das Zwergenloch in den Hügel hinabgeht, saß ein dicker Molch und sonnte seinen hässlichen Leib. Als ich noch so halb ratlos, halb ingrimmig um mich her starrte, hörte ich auf einmal hinter mir von der anderen Seite des Hügels her ein Gemurmel, wie wenn einer eifrig mit sich selbst redet. Und als ich mich umwende, sehe ich ein knorpsiges Männlein im feuerroten Rock und roter Zipfelmütze unten zwischen dem Heidekraut auf- und abstampfen. Ich erschrak, denn wo war es plötzlich hergekommen? Auch sah es gar so arg und missgeschaffen aus. Die großen braunroten Hände hatte es auf dem Rücken gefaltet und dabei spielten die krummen Finger wie Spinnenbeine in der Luft. Ich war hinter den Dornbusch getreten, der neben den Stein aus dem Hügel wächst, und konnte von hier aus alles sehen, ohne selbst bemerkt zu werden. Das Unding drunten war noch immer in Bewegung. Es bückte sich und rieß Bündel versenkten Grases aus dem Boden, dass ich glaubte, es müsse mit seinem Kürbiskopf vornüberschießen. Aber es stand schon wieder auf dem Spindelbein, und indem es das dürre Kraut zwischen seinen großen Fäusten zu Pulver rieb, begann es so entsetzlich zu lachen, dass auf der anderen Seite des Hügels die halbtoten Schafe aufsprangen und in wilder Flucht hinunterjagten. Das Männlein aber lachte noch gellender. Und dabei begann es von einem Bein aufs andere zu springen, dass ich fürchtete, die dünnen Stäbchen müssten unter seinem Leib zusammenbrechen. Es war grauenhaft anzusehen, denn es funkte ihm dabei ordentlich aus seinen kleinen schwarzen Augen.
Die Witwe hatte leise des Mädchens Hand genommen.
»Weißt du nun, wer der Feuermann ist?«, fragte sie.
Maren nickte.
»Das Allergrauenhafteste aber«, fuhr Andreas fort, »war seine Stimme.«
»Wenn sie wüssten, wenn sie wüssten«, schrie er, »die Flegel, die Bauerntöppel.«
Und dann sang er mit seiner schnarrenden, quäkenden Stimme ein seltsames Sprüchlein, immer von vorn nach hinten, als könne er sich gar nicht daran sättigen. »Wartet nur, ich bekomme sie noch zusammen.«
Und nach einigen Augenblicken fuhr er fort.
»Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle!«
Die Mutter ließ ihr Spinnrad stehen, das sie während der Erzählung eifrig gedreht hatte, und sah ihren Sohn gespannt an. Der aber schwieg wieder und schien sich zu besinnen.
»Weiter«, sagte sie leise.
»Ich weiß nicht weiter, Mutter, es ist fort, und ich hab's mir unterwegs wohl 100 Mal vorgesagt.«
Als aber Frau Stine mit unsicherer Stimme selbst fortfuhr: »Stumm sind die Wälder, Feuermann tanzet über die Felder«, da setzte er rasch hinzu: »Nimm dich in Acht, eh du erwacht, holt dich die Mutter heim in die Nacht.« »Das ist das Sprüchlein der Regentrude«, rief Frau Stine. »Und nun rasch noch einmal, und du, Maren, merk wohl auf, damit es nicht wieder verloren geht.« Und nun sprachen Mutter und Sohn noch einmal zusammen: »Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle, stumm sind die Wälder, Feuermann tanzet über die Felder. Nimm dich in Acht, eh du erwacht, holt dich die Mutter heim in die Nacht.«
»Nun hat die Not ein Ende«, rief Maren. »Nun wecken wir die Regentrude. Morgen sind alle Felder wieder grün und übermorgen gibt's Hochzeit.«
Und mit fliegenden Worten und glänzenden Augen erzählte sie ihrem Andreas, welches Versprechen sie dem Vater abgewonnen habe.
»Kind«, sagte die Witwe wieder, »hast du denn auch den Weg?«
»Nein, Mutter Stine, wisst ihr denn auch den Weg nicht mehr?«
»Aber Maren, es war ja die Urahne, die bei der Regentrude war. Von dem Weg hat sie mir nie etwas erzählt.«
»Nun, Andreas«, sagte
Maren und fasste den Arm des jungen Bauern, der währenddessen mit gerunzelter Stirn vor sich hingestarrt hatte.
»So sprich du. Du weißt ja doch sonst immer Rat.«
»Vielleicht weiß ich auch jetzt wieder ein«,
entgegnete er bedächtig.
»Ich muss ja heute Mittag den Schafen noch Wasser hinauftragen. Vielleicht kann ich den Feuermann wieder belauschen. Hat er das Sprüchlein verraten, wird er auch noch den Weg verraten, denn sein dicker Kopf scheint überzulaufen von diesen Dingen.«
Und bei diesem Entschluss blieb es. So viel sie auch hin und wieder redeten, sie wussten keinen besseren zu finden. Bald darauf befand sich Andreas mit seiner Wassertracht oben auf dem Weideplatz. Als er in die Nähe des Riesenhügels kam, sah er den Kobold schon von Weitem auf einem der Steine am Zwergenloch sitzen. Er strählte sich mit seinen 5 ausgespreizten Fingern den roten Bart, und jedes Mal, wenn er die Hand herauszog, löste sich ein Häufchen feuriger Flocken ab und schwebte in dem grellen Sonnenschein über die Felder.
»Da bist du zu spät gekommen«,
dachte Andreas.
»Heute wirst du nichts erfahren.«
Und wollte seitwärts, als habe er gar nichts gesehen, nach der Stelle abbiegen, wo noch immer der umgestürzte Zuber lag. Da wurde er angerufen.
»Ich dachte, du hättest mit mir zu reden«, hörte er die Quäkstimme des Kobolds hinter sich.
Andres wendete sich um und trat ein paar Schritte zurück. »Was hätte ich mit euch zu reden?«, erwiderte er. »Ich kenne euch ja nicht.«
»Aber du möchtest den Weg zur Regentrude wissen.«
»Wer hat euch denn das gesagt?«
»Mein kleiner Finger, und der ist klüger als manche große Kerl.«
Andreas nahm all seinen Mut zusammen und trat noch ein paar Schritte näher zu dem Unding an den Hügel hinauf. Nun galt es, listig zu sein.
»Euer kleiner Finger mag schon klug sein«,
sagte er.
»Aber den Weg zur Regentrude wird er doch nicht wissen, denn den wissen auch die allerklügsten Menschen nicht.«
Der Kobold blähte sich wie eine Kröte auf und fuhr ein paar Mal mit seiner Klaue durch den Feuerbart, dass Andreas vor der herausströmenden Glut einen Schritt zurücktaumelte. Plötzlich aber schaute er den jungen Bauern mit dem Ausdruck eines überlegenen Hohns aus seinen bösen Augen an und schnarrte:
»Du bist so einfältig, Andreas. Wenn ich dir auch sagte, dass die Regentrude hinter dem großen Walde wohnt, so würdest du doch nicht wissen, dass hinter dem Wald eine hohle Weide steht.«
»Hier geht es denn dumm zu spielen«,
dachte Andreas. Denn obschon er sonst ein ehrlicher Bursche war, so hatte er doch auch eine gute Portion Bauernschleue mitbekommen.
»Da habt ihr recht«, sagte er und riss den Mund auf. »Das würde ich freilich nicht wissen.«
»Und wenn ich dir auch sagte«, fuhr der Kobold fort, »dass hinter dem Wald die hohle Weide steht, so würdest du doch nicht wissen, dass in dem Baum eine Treppe zum Garten der Regenfrau hinabführt.«
»Wie man sich doch verrechnen kann«,
rief Andreas.
»Ich dachte, man könnte so geradewegs hineinspazieren.«
»Und wenn du auch geradewegs hineinspazieren könntest«,
sagte der Kobold.
So würdest du doch immer noch nicht wissen, dass die Regentrude nur von einer reinen Jungfrau geweckt werden kann.
Nun freilich, meinte Andreas. Da hilft mir nichts, da will ich mich lieber gleich wieder auf den Heimweg machen.
Ein arglistiges Lächeln verzog den breiten Mund des Kobolds.
Willst du nicht erst dein Wasser in den Zuber gießen? Fragte er. Das schöne Vieh ist ja schier verschmachtet.
Da habt ihr zum vierten Mal recht,
erwiderte der Bursche und ging mit seinen Eimern um den Hügel herum.
Als er aber das Wasser in den heißen Zuber goss, schlug es zischend empor und verprasselte in weißen Dampfwolken in der Luft.
Auch gut, dachte er.
Meine Schafe treibe ich heim und morgen in aller Frühe geleite ich Maren zu der Regentrude. Sie soll sie erwecken.
Auf der anderen Seite des Hügels aber war der Kobold von seinen Steinen aufgesprungen. Er warf seine rote Mütze in die Luft und kollerte sich mit wieherndem Gelächter den Berg hinab. Dann sprang er wieder auf seine dürren Spindelbeine, tanzte wie toll und schrie dabei mit seiner Quäkstimme einmal übers andere:
Der Kindskopf der Bauernlümmel dachte mich zu übertölpeln und weiß doch nicht, dass die Trude sich nur durch das rechte Sprüchlein wecken lässt. Und das Sprüchlein weiß keiner als Eckenecke-Penn. Und Eckenecke-Penn, das bin ich.
Der böse Kobold wusste nicht, dass er am Vormittag das Sprüchlein selbst verraten hatte.
Auf die Sonnenblumen, die vor Marens Kammer im Garten standen, fiel eben der erste Morgenstrahl, als sie das Fenster aufstieß und ihren Kopf in die frische Luft hinaussteckte. Der Wiesenbauer, der nebenan im Alkoven des Wohnzimmers schlief, musste davon erwacht sein. Denn sein Schnarchen, das noch eben durch alle Wände drang, hatte plötzlich aufgehört.
»Was treibst du, Maren?«
rief er mit schläfriger Stimme.
»Willst dir wo?«
Das Mädchen fuhr sich mit dem Finger an die Lippen. Denn sie wusste wohl, dass der Vater, wenn er ihr Vorhaben erführe, sie nicht aus dem Hause lassen würde. Aber sie fasste sich schnell.
»Ich hab nicht schlafen können, Vater«,
rief sie zurück.
»Ich will mit den Leuten auf die Wiesen, es ist so hübsch frisch heute Morgen.«
»Hast das nicht nötig, Maren«,
erwiderte der Bauer.
»Meine Tochter ist doch kein Dienstbord.«
Und nach einer Weile fügte er hinzu.
»Wenn's dir Spaß macht, aber sei zur rechten Zeit wieder daheim, ehe die große Hitze kommt. Und vergiss mein Warmbier nicht.«
Damit warf er sich auf die andere Seite, dass die Bettstelle krachte, und gleich darauf hörte auch das Mädchen wieder das wohlbekannte Schnarchen. Behutsam drückte sie ihre Kammertür auf. Als sie durch die Torfahrt ins Freie ging, hörte sie den Knecht die beiden Mägde wecken.
»Es ist doch schnöd«, dachte sie, »dass du so hast lügen müssen, aber«,
und sie seufzte dabei ein wenig, »was tut man nicht für seinen Schatz?« Drüben stand schon Andreas in seinem Sonntagsstaat wartend.
»Weißt du dein Sprüchlein noch?«
rief er ihr entgegen.
»Ja, Andreas, und weißt du auch noch den Weg?«
Er nickte nur.
»So, lass uns gehen.«
Aber eben kam noch Mutter Stine aus dem Hause und steckte ihrem Sohn ein mit Met gefülltes Fläschchen in die Tasche.
»Der ist noch von der Urahne«, sagte sie. »Sie tat allzeit sehr geheim und kostbar damit. Der wird euch sehr gut tun in der großen Hitze.«
Dann gingen sie im Morgenschein die stille Dorfstraße hinab. Und die Witwe stand noch lange und schaute nach der Richtung, wo die jungen, kräftigen Gestalten verschwunden waren. Der Weg der beiden führte hinter der Dorfmark über eine weite Heide. Danach kamen sie in den großen Wald, aber die Blätter des Waldes lagen meist verdorrt am Boden, sodass die Sonne überall hindurchblitzte. Sie wurden fast geblendet von den wechselnden Lichtern. Als sie eine geraume Zeit zwischen den hohen Stämmen der Eichen und Buchen geschritten waren, fasste das Mädchen die Hand des jungen Mannes.
»Was hast du, Maren?«
fragte er.
»Ich hörte unsere Dorfuhr schlagen, Andreas.«
»Ja, mir schien es auch so.«
»Es muss 6 Uhr sein«,
sagte sie wieder. Wer kocht denn dem Vater nur sein Warmbier? Die Mägde sind alle auf dem Feld.
Ich weiß es nicht, Maren, aber das hilft nun doch nicht weiter.
Nein, sagte sie, das hilft nun nicht weiter. Aber weißt du denn noch unser Sprüchlein?
Freilich, Maren. Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle.
Und als er einen Augenblick zögerte, sagte sie rasch, stumm sind die Wälder, Feuermann tanzet über die Felder. Oh, rief sie, wie brannte die Sonne.
Ja,
sagte Andreas und rieb sich die Wange.
Es hat auch mir ordentlich einen Stich gegeben.
Endlich kamen sie aus dem Wald und dort ein paar Schritte vor ihnen stand auch schon der alte Weidenbaum.
Der mächtige Stamm war ganz hohl und das Dunkel, das darin herrschte, schien tief in den Abgrund der Erde zu führen.
Andreas stieg zuerst allein hinab, während Maren sich auf die Höhlung des Baumes lehnte und ihm nachzublicken suchte. Aber bald sah sie nichts mehr von ihm, nur das Geräusch des Hinabsteigens schlug noch an ihr Ohr. Ihr begann Angst zu werden, oben um sie her war es so einsam und von unten hörte sie endlich auch keinen Laut mehr. Sie steckte den Kopf tief in die Höhlung und rief, »Andreas! Andreas!« Aber es blieb alles still. Und noch einmal rief sie, »Andreas!« Da. Nach einiger Zeit war es ihr, als höre sie es von unten wieder heraufkommen. Und allmählich erkannte sie auch die Stimme des jungen Mannes, der ihren Namen rief, und fasste seine Hand, die er ihr entgegenstreckte.
»Es führt eine Treppe hinab«,
sagte er.
»Aber sie ist steil und ausgebröckelt, und wer weiß, wie tief nach unten zu der Abgrund ist.«
Maren erschrak.
»Fürchte dich nicht«, sagte er. »Ich trage dich. Ich habe einen sicheren Fuß.«
Dann hob er das schlanke Mädchen auf seine breite Schulter. Und als sie die Arme fest um seinen Hals gelegt hatte, stieg er behutsam mit ihr in die Tiefe. Dichte Finsternis umgab sie, aber Maren atmete doch auf, während sie so Stufe um Stufe wie in einem Schneckengang hinabgetragen wurden, denn es war kühl hier im Inneren der Erde. Kein Laut von oben drang zu ihnen herab. Nur einmal hörten sie dumpf aus der Ferne die unterirdischen Wasserbrausen, die vergeblich zum Licht emporarbeiteten.
»Was war das?«
flüsterte das Mädchen.
»Ich weiß nicht, Maren.«
»Hat's denn noch kein Ende?«
»Es scheint fast nicht.«
»Wenn dich der Kobold nur nicht betrogen hat.«
»Ich denke nicht, Maren.«
So stiegen sie tiefer und tiefer. Endlich spürten sie wieder den Schimmer des Sonnenlichts unter sich, das mit jedem Schritt leuchtender wurde. Zugleich aber drang auch eine erstickende Hitze zu ihnen herauf. Als sie von der untersten Stufe ins Freie traten, sahen sie eine gänzlich unbekannte Gegend vor sich. Maren sah befremdet umher.
»Die Sonne scheint aber doch dieselbe zu sein«,
sagte sie endlich.
»Kälter ist sie wenigstens nicht«,
meinte Andreas, indem er das Mädchen zur Erde hob. Von dem Platz, wo sie sich befanden, auf einem breiten Steindamm, lief eine Allee von alten Weiden in die Ferne hinaus. Sie bedachten sich nicht lange, sondern gingen, als sei ihnen der Weg gewesen, zwischen den Reihen der Bäume entlang. Wenn sie nach der einen oder anderen Seite blickten, so sahen sie ein ödes, unabsehbares Tiefland, das so von aller Art Rinnen und Vertiefung zerrissen war, als bestehe es nur aus einem endlosen Gewirre verlassener Seen und Strombetten. Dies schien auch dadurch bestätigt zu sein, dass ein beklemmender Dunst wie von vertrocknetem Schilf die Luft erfüllte. Dabei lagerte zwischen den Schatten der einzeln stehenden Bäume eine solche Glut, dass es den beiden Wanderern war, als sähen sie kleine Flammen über den staubigen Weg dahin fliegen. Einmal war es Andreas sogar, als sähe er zwei dunkle Augenringe in dem grellen Sonnenschein. Dann wieder glaubte er deutlich, neben sich das tolle Springen der kleinen Spindelbeine zu hören. Bald war es links, bald rechts an seiner Seite. Wenn er sich aber umwandte, vermochte er es nicht zu sehen. Nur die glutheiße Luft zitterte flirrend und blendend vor seinen Augen.
»Ja«,
dachte er, indem er das Mädchens Hand erfasste und beide mühsam vorwärts schritten.
»Sauer machst du's uns, aber recht behältst du heute nicht.«
Weiter und weiter gingen sie, der eine nur auf das immer schwerere Atmen des anderen hörend. Der Weg schien kein Ende zu nehmen. Neben ihnen, unaufhörlich, die grauen, halb entblätterten Weiden, seitwärts hüben und drüben unter ihnen die unheimlich dunstenden Niederungen. Plötzlich blieb Maren stehen und lehnte sich mit geschlossenen Augen an den Stamm einer Weide.
»Ich kann nicht mehr«, murmelte sie. »Die Luft ist lauter Feuer.«
Da gedachte Andreas des Mietfläschchens, das sie bis dahin unberührt gelassen hatten. Als er den Stöpsel abgezogen, verbreitete sich ein Duft, als seien die Tausenden von Blumen noch einmal zur Blüte gekommen, aus deren Kelchen vor vielleicht mehr als 100 Jahren die Bienen den Honig zu diesem Trunk zusammengetragen hatten. Kaum hatten die Lippen des Mädchens den Rand der Flasche berührt, so schlug sie schon die Augen auf.
»Oh«, rief sie, »auf welcher schönen Wiese sind wir denn?«
»Auf keiner Wiese, Maren, aber trink nur, es wird dich stärken.«
Als sie getrunken hatte, richtete sie sich auf und schaute mit hellem Auge um sich her.
»Trink auch einmal, Andreas«, sagte sie. »Ein Frauenzimmer ist doch nur ein elendiglich Geschöpf.«
»Aber das ist ein echter Tropfen«,
rief Andreas, nachdem er auch gekostet hatte.
»Mag der Himmel wissen, woraus die Urahne den gebraut hat.«
Dann gingen sie gestärkt und lustig plaudernd weiter. Nach einer Weile aber blieb das Mädchen wieder stehen.
»Was hast du, Maren?«
fragte Andreas.
»Auch nichts. Ich dachte nur...«
»Was denn, Maren?«
»Siehst du, Andreas? Mein Vater hat noch sein halbes Heu draußen auf den Wiesen. Und ich gehe da aus und will Regen machen.«
»Dein Vater ist ein reicher Mann, Maren. Aber wir anderen haben unser Fätzchen Heu schon längst in der Scheune und unsere Frucht noch alle auf den dürren Halmen.«
»Ja, ja, Andreas, du hast wohl recht. Man muss auch an die anderen denken.«
Im Stillen aber bei sich selber setzte sie hinzu.
»Maren, Maren, mach dir keine Flausen vor, du tust ja doch alles nur wegen deinem Schatz.«
So waren sie wieder eine Zeit lang weitergegangen, als das Mädchen plötzlich rief:
»Was ist denn das? Wo sind wir denn? Das ist ja ein großer, ungeheurer Garten!«
Und wirklich waren sie, ohne zu wissen, aus der einförmigen Weidenallee in einen großen Park gelangt. Aus der weiten, jetzt freilich versenkten Rasenfläche erhoben sich überall Gruppen hoher, prachtvoller Bäume. Zwar war ihr Laub zum Teil gefallen oder hing dürr oder schlaff an den Zweigen, aber der kühne Bau ihrer Äste strebte noch in den Himmel und die mächtigen Wurzeln griffen noch weit über die Erde hinaus. Eine Fülle von Blumen, wie die beiden sie nie zuvor gesehen, bedeckte hier und da den Boden. Aber all diese Blumen waren welk und schienen mitten in der höchsten Blüte von der tödlichen Glut getroffen zu sein.
»Wir sind am rechten Ort, denke ich«,
sagte Andreas. Maren nickte.
»Du musst nun hier zurückbleiben, bis ich wiederkomme.«
»Freilich«,
erwiderte er, indem er sich in den Schatten einer großen Eiche ausstreckte.
»Das Übrige ist nun deine Sache. Halt nur das Sprüchlein fest und versprech dich nicht dabei.«
So ging sie denn allein über den weiten Rasen und unter den himmelhohen Bäumen dahin. Und bald sah der Zurückbleibende nichts mehr von ihr. Sie aber schritt weiter und weiter durch die Einsamkeit. Bald hörten die Baumgruppen auf und der Boden versenkte sich. Sie erkannte wohl, dass sie in dem ausgetrockneten Bett eines Gewässers ging. Weißer Sand und Kiesel bedeckten den Boden. Dazwischen lagen tote Fische und blinkten mit ihren Silberschuppen in der Sonne. In der Mitte des Beckens sah sie einen grauen, fremdartigen Vogel stehen. Er schien ihr einem Reiher ähnlich zu sein, doch war er von solcher Größe, dass sein Kopf, wenn er ihn aufrichtete, über den eines Menschen hinwegragen musste. Jetzt hatte er den langen Hals zwischen den Flügeln zurückgelegt und schien zu schlafen. Maren fürchtete sich. Außer dem regungslos unheimlichen Vogel war kein lebendes Wesen sichtbar. Nicht einmal das Schwirren einer Fliege unterbrach ihr die Stille.
Wie ein Entsetzen lag das Schweigen über diesem Ort. Einen Augenblick trieb sie die Angst, nach ihrem Geliebten zu rufen, aber sie wagte es wiederum nicht, denn den Laut ihrer eigenen Stimme in dieser Öde zu hören, dünkte sie noch schauerlicher als alles andere. So richtete sie denn ihre Augen fest in die Ferne, wo sich dichte Baumgruppen über dem Boden zu erheben schienen, und schritt weiter, ohne nach rechts oder links zu sehen. Der große Vogel rührte sich nicht, als sie mit leisem Tritt an ihm vorüberging. Nur für einen Augenblick blitzte es schwarz unter der weißen Augenhaut hervor. Sie atmete auf. Nachdem sie noch eine weite Strecke hingeschritten, verengte sich das Seebett zu der Rinne eines mächtigen Baches, der unter einer breiten Lindengruppe durchführte. Das Geäst dieser mächtigen Bäume war so dicht, dass ungeachtet des mangelhaften Laubes kein Sonnenstrahl durchdrang. Maren ging in dieser Rinne weiter. Die plötzliche Kühle um sie her, das hohe dunkle Gewölbe der Gipfel über ihr, alles schien ihr fast wie in einer Kirche. Plötzlich aber wurden ihre Augen von einem blendenden Licht getroffen. Die Bäume hörten auf und vor ihr erhob sich ein graues Gestein, auf das die grellste Sonne niederbrannte. Maren stand in einem leeren, sandigen Becken, in welches sonst ein Wasserfall über die Felsen hinabgestürzt sein mochte, der dann unterhalb durch die Rinne seinen Abfluss in den jetzt verdunsteten See gehabt hatte. Sie suchte mit den Augen, wo wohl der Weg zwischen den Klippen hinaufführe. Plötzlich aber schrak sie zusammen. Denn das dort auf der halben Höhe des Absturzes konnte nicht zum Gestein gehören. Wenn es auch ebenso grau war und starr wie dieses in der regungslosen Luft lag, so erkannte sie doch bald, dass es ein Gewand sei, welches in Falten eine ruhende Gestalt bedeckte. Mit verhaltenem Atem stieg sie näher. Da sah sie deutlich, es war eine schöne, mächtige Frauengestalt. Der Kopf lag tief aufs Gestein zurückgesunken, die blonden Haare, die bis zur Hälfte hinabflossen, waren voll Staub und dürren Laubes. Maren betrachtete sie aufmerksam. »Sie muss sehr schön gewesen sein«, dachte sie, »ehe diese Wangen so schlaff und diese Augen so eingesunken waren. Ach, wie bleich ihre Lippen sind! Ob es denn wohl die Regentrude sein mag? Aber die schläft ja nicht. Das ist eine Tote. Oh, es ist entsetzlich einsam hier.« Das kräftige Mädchen hatte sich indessen bald gefasst. Sie trat ganz dicht herzu und niederkniend und zu ihr hinübergebeugt, legte sie ihre frischen Lippen auf das marmorblasse Ohr der Ruhenden. Dann, all ihren Mut zusammennehmend, sprach sie laut und deutlich:
»Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle, stumm sind die Wälder, Feuermann tanzet über die Felder.«
Dann rang sich ein tiefer und klagender Laut aus dem bleichen Mund hervor. Doch das Mädchen sprach immer stärker und eindringlicher:
»Nimm dich in Acht, ehe du erwacht, holt dich die Mutter heim in die Nacht.«
Da war ein sanftes Rauschen zu hören, und in der Ferne donnerte es leise wie von einem Gewitter. Zugleich aber, und wie es schien von jenseits des Gesteins kommend, durchschnitt ein greller Ton die Luft wie der Wutschrei eines bösen Tieres. Als Maren emporsah, stand die Gestalt der Trude hoch aufgerichtet vor ihr.
»Was willst du?« fragte sie. »Ach, Frau Trude«, antwortete das Mädchen noch immer kniend. »Ihr habt so grausam lang geschlafen, dass alles Laub und alle Kreatur verschmachten will.«
Die Trude sah sie mit weit aufgerissenen Augen an, als bemühe sie sich, aus schweren Träumen zu kommen. Endlich fragte sie mit tonloser Stimme:
»Stürzt denn der Quell nicht mehr?«
»Nein, Frau Trude.«
»Kreist denn mein Vogel nicht mehr über dem See?«
»Er steht in der heißen Sonne und schläft.«
»Wehe«, wimmerte die Regenfrau. »So ist es höchste Zeit. Steh auf und folge mir, aber vergiss nicht den Krug, der dort zu deinen Füßen liegt.«
Maren tat, wie ihr geheißen, und beide stiegen nun an der Seite des Gesteins hinauf. Noch mächtigere Baumgruppen, noch wunderbare Blumen waren hier der Erde entsprossen, aber auch hier war alles weg. Sie gingen an der Rinne des Baches entlang, der hinter ihnen seinen Abfall vom Gestein gehabt hatte. Langsam und schwankend schritt die Trude dem Mädchen voran, nur dann und wann die Augen traurig umherwendend. Dennoch meinte Maren, es bleibe ein grüner Schimmer auf dem Rasen, den ihr Fuß betreten, und wenn die grauen Gewänder über das dürre Gras schleppten, da rauschte es so eigen, dass sie immer darauf hinhören musste.
»Regnet es denn schon, Frau Trude?«
fragte sie. »Ach nein, Kind. Erst musst du den Brunnen aufschließen.«
»Den Brunnen? Wo ist denn der?«
Sie waren eben aus der Gruppe von Bäumen herausgetreten.
»Dort«,
sagte die Trude, und einige tausend Schritte vor ihnen sah Maren einen ungeheuren Bau emporsteigen. Er schien von grauem Gestein zackig und unregelmäßig aufgetürmt, bis in den Himmel, meinte Maren, denn nach oben hinauf war alles wie in Duft und Sonnenglanz zerflossen. Am Boden aber wurde die in riesenhaften Erkern vorspringende Front überall von hohen spitzbogigen Tor- und Fensterhöhlen durchbrochen, ohne dass jedoch von Fenstern oder Torflügeln selbst etwas zu sehen gewesen wäre. Eine Weile schritten sie gerade darauf zu, bis sie durch den Uferabsturz eines Stromes aufgehalten wurden, der den Bau zu umgeben schien. Auch hier war jedoch das Wasser bis auf einen schmalen Faden, der noch in der Mitte floss, verdunstet. Ein Nachen lag zerborsten auf der trockenen Schlammdecke des Strombettes.
»Schreite hindurch«, sagte die Trude. »Über dich hat er keine Gewalt. Aber vergiss nicht, von dem Wasser zu schöpfen, du wirst es bald brauchen.«
Als Maren dem Befehl gehorchend von dem Ufer herabtrat, hätte sie fast den Fuß zurückgezogen, denn der Boden war so heiß, dass sie die Glut durch die Schuhe fühlte.
»Ei, was mögen die Schuhe verbrennen«,
dachte sie und schritt rüstig mit ihrem Kruge weiter. Plötzlich aber blieb sie stehen. Der Ausdruck des tiefsten Entsetzens trat in ihren Augen, denn neben ihr zerriss die trockene Schlammdecke und eine große braunrote Faust mit krummen Fingern fuhr daraus hervor und griff nach ihr.
»Mut«, hörte sie da die Stimme der Trude hinter sich vom Ufer her.
Da erst stieß sie einen lauten Schrei aus und der Spuk verschwand.
»Schließe die Augen«,
hörte sie wiederum die Trude rufen. Da ging sie mit geschlossenen Augen weiter. Als sie aber das Wasser ihren Fuß berühren fühlte, bückte sie sich und füllte ihren Krug. Dann stieg sie leicht und ungefährdet am anderen Ufer wieder hinauf. Bald hatte sie das Schloss erreicht und trat, klopfenden Herzens, durch einen der großen offenen Tore. Drinnen aber blieb sie staunend an dem Eingang stehen. Mächtige Säulen von Tropfstein trugen in beinahe unabsehbarer Höhe eine gar seltsame Decke. Fast meinte Maren, es seien nichts als grau riesenhafte Spinnengewebe, die überall in Bauschen und Spitzen zwischen den Knäufen der Säulen herabhingen. Noch immer stand sie wie verloren an derselben Stelle und blickte bald vor sich hin, bald nach einer und der anderen Seite. Aber diese ungeheuren Räume schienen, außer nach der Front zu, durch welche Maren eingetreten, ganz ohne Grenzen zu sein. Säule hinter Säule erhob sich, und wie sehr sie sich auch anstrengte, sie konnte nirgends ein Ende absehen. Da blieb ihr Auge an einer Vertiefung des Bodens haften, und siehe, dort, unweit von ihr, war der Brunnen. Auch den goldenen Schlüssel sah sie auf der Falltür liegen. Während sie darauf zuging, bemerkte sie, dass der Fußboden nicht etwa, wie sie es in ihrer Dorfkirche gesehen, mit Steinplatten, sondern überall mit vertrocknetem Schilf und Wiesenpflanzen bedeckt war. Aber es nahm sie jetzt schon nichts mehr wunder. Nun stand sie am Brunnen und wollte eben den Schlüssel ergreifen. Da zog sie rasch die Hand zurück. Denn deutlich hatte sie es erkannt. Der Schlüssel, der ihr in dem grellen Licht eines von außen hereinfallenden Sonnenstrahls entgegenleuchte, war von Glut und nicht vom Goldrot. Ohne Zögern goss sie ihren Krug darüber, dass das Zischen des verdampfenden Wassers in den weiten Räumen widerhallte. Dann schloss sie rasch den Brunnen auf.
Ein frischer Duft stieg aus der Tiefe, als sie die Falltür zurückgeschlagen hatte, und erfüllte bald alles mit einem feinen, feuchten Staub, der wie ein zartes Gewölk zwischen den Säulen emporstieg. Sinnend und in der frischen Kühle aufatmend, ging Maren umher. Da begann zu ihren Füßen ein neues Wunder. Wie ein Hauch rieselte ein lichtes Grün über die verdorrte Pflanzendecke. Die Halme richteten sich auf und bald wandelte das Mädchen durch eine Fülle sprießender Blätter und Blumen. Am Fuß der Säulen wurde es blau von Vergissmeinnicht. Dazwischen blühte gelbe und braunviolette Iris auf und verhauchten ihren zarten Duft. An den Spitzen der Blätter klommen Libellen empor, prüften ihre Flügel und schwebten dann schillernd und gaukelnd über den Blumenkelchen, während der frische Duft, der fortwährend aus dem Brunnen stieg, immer noch mehr die Luft erfüllte und wie Silberfunken in den hereinfallenden Sonnenstrahlen tanzte. Indessen Maren noch des Entzückens und Staunens kein Ende finden konnte, hörte sie hinter sich ein behagliches Stöhnen wie von einer süßen Frauenstimme. Und wirklich, als sie ihre Augen nach der Vertiefung des Brunnens wandte, sah sie auf dem grünen Moosrand, der dort emporgekeimt war, die ruhende Gestalt einer wunderbar schönen, blühenden Frau. Sie hatte ihren Kopf auf den nackten, glänzenden Arm gestützt, über den das blonde Haar wie in seidenen Wellen herabfiel, und ließ ihre Augen oben zwischen den Säulen an der Decke wandern. Auch Maren blickte unwillkürlich hinauf. Da sah sie nun wohl, dass das, was sie für große Spinnenweben gehalten, nichts anderes sei als die zarten Florgewebe der Regenwolken, die durch den aus dem Brunnen aufsteigenden Duft gefüllt und schwerer wurden. Eben hatte sich ein solches Gewölk in der Mitte der Decke abgelöst und sank leise schwebend herab, sodass Maren das Gesicht der schönen Frau am Brunnen nur noch wie durch einen grauen Schleier leuchten sah. Da klatschte diese in die Hände und sogleich schwamm die Wolke der nächsten Fensteröffnung zu und floss durch dieselbe ins Freie hinaus. »Nun«, rief die schöne Frau, »wie gefällt dir das?« Und dabei lächelte ihr roter Mund und ihre weißen Zähne blitzten. Dann winkte sie Maren zu sich und diese musste sich neben ihr ins Moos setzen. Und als eben wieder ein Duftgewebe von der Decke niedersank, sagte sie, »Nun klatsch in die Hände.« Und als Maren das getan und auch diese Wolke wie die erste ins Freie gezogen war, rief sie, »Siehst du wohl, wie leicht das ist? Du kannst es besser noch als ich.« Maren betrachtete verwundert die schöne, übermütige Frau. »Aber«, fragte sie, »wer seid ihr denn eigentlich?« »Wer ich bin? Nun, Kind, du bist aber einfältig.« Das Mädchen sah sie noch einmal mit ungewissen Augen an. Endlich sagte sie zögernd, »Ihr seid doch nicht gar die Regentrude.« »Und wer soll ich denn anders sein?« Da wurde die Trude plötzlich ganz still. »Ja, ich muss dir dankbar sein. Wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre der Feuermann Meister geworden. Und ich hätte wieder hinab müssen zu der Mutter unter die Erde.« Und indem sie ein wenig wie vor inneren Grauen die weißen Schultern zusammenzog, setzte sie hinzu, »Und es ist ja doch so schön und grün hier oben.« Dann musste Maren erzählen, wie sie hierher gekommen, und die Trude legte sich ins Moos zurück und hörte zu. Mitunter pflückte sie eine der Blumen, die neben ihr emporsprossen, und steckte sie sich oder dem Mädchen ins Haar. Als Maren von dem mühseligen Gang und dem Weidendamm berichtete, seufzte die Trude und sagte, »Der Damm ist einst von euch Menschen selbst gebaut worden. Aber es ist schon lange, lange her. Solche Gewänder, wie du sie trägst, sah ich nie bei ihren Frauen. Sie kamen damals öfters zu mir, und ich gab ihnen Keime und Körner zu neuen Pflanzen und Getreide. Und sie brachten mir zum Dank von ihren Früchten. Wie sie meiner nicht vergaßen, so vergaß ich ihrer nicht, und ihre Felder waren niemals ohne Regen.
Seit langem aber sind die Menschen mir entfremdet. Es kommt niemand mehr zu mir. Da bin ich denn vor Hitze und lauter Langeweile eingeschlafen, und der tückische Feuermann hätte fast den Sieg erhalten.
Maren hatte sich währenddessen ebenfalls mit geschlossenen Augen auf das Moos zurückgelegt. Es taute so sanft um sie her, und die Stimme der schönen Trude klang so süß und traulich.
Nur einmal,
fuhr diese fort.
Aber das ist schon lange her. Ist noch ein Mädchen gekommen. Sie sah fast aus wie du und trug fast eben solche Gewänder. Ich schenkte ihr von meinem Wiesenhonig. Und das war die letzte Gabe, die ein Mensch aus meiner Hand empfangen hat.
Seht nur, sagte Machen. Das hat sich gut getroffen. Jenes Mädchen muss meine Urahne gewesen sein und der Trank, der mich heute so gestärkt hat, war gewiss von eurem Wiesenhonig.
Die Regenfrau dachte wohl noch an ihre junge Freundin von damals, denn sie fragte,
hat sie denn noch so schöne braune Locken an der Stirn?
Wer denn, Frau Trude?
Nun, die Urahne, wie du sie nennst.
Oh nein, Frau Trude,
erwiderte Maren, und sie fühlte sich in diesem Augenblick ihrer mächtigen Freundin fast ein wenig überlegen.
Die Urahne ist ganz steinalt geworden.
Alt?
Fragte die schöne Frau. Sie verstand das nicht, denn sie kannte nicht das Alter. Maren hatte große Mühe, es ihr zu erklären.
Merket nur, sagte sie endlich. Graues Haar und rote Augen und hässig und verdrießlich sein. Seht, Frau Trude, das nennen wir alt.
Freilich, erwiderte dieser. Ich entsinne mich nun, es waren auch solche unter den Frauen der Menschen. Aber die Urahne soll zu mir kommen. Ich mach sie wieder froh und schön.
Maren schüttelte den Kopf.
Das geht ja nicht, Frau Trude, sagte sie. Die Urahne ist ja längst unter der Erde.
Die Trude seufzte.
Arme Urahne.
Hierauf schwiegen beide, während sie noch immer behaglich ausgestreckt in weichem Moos lagen.
Aber Kind, rief plötzlich die Trude, da haben wir über all dem Geplauder ja ganz das Regenmachen vergessen. Schlag doch nur die Augen auf, wir sind ja unter lauter Wolken begraben, ich sehe dich ja schon gar nicht mehr.
Ei, da wird man ja nass wie eine Katze,
rief Maren, als sie die Augen aufgeschlagen hatte. Die Trude lachte.
Klatsch nur ein wenig in die Hände, aber nimm dich in Acht, dass du die Wolken nicht zerreißt.
So begannen beide leise in die Hände zu klopfen, und alsbald entstand ein Gewoge und Geschiebe, die Nebelgebilde drängten sich nach den Öffnungen und schwammen eins nach dem anderen ins Freie hinaus. Nach kurzer Zeit sah Maren schon wieder den Brunnen vor sich und den grünen Boden mit den gelben und violetten Irisblüten.
Dann wurden auch die Fensterhöhlen frei und sie sah weithin über den Bäumen des Gartens die Wolken den ganzen Himmel überziehen.
Allmählich verschwand die Sonne.
Noch ein paar Augenblicke und sie hörte es draußen wie ein Schauer durch die Blätter der Bäume und Gebüsche wehen und dann rauschte es hernieder, mächtig und unablässig.
Maren saß aufgerichtet mit gefalteten Händen.
»Frau Trude, es regnet«,
sagte sie leise. Diese nickte kaum merklich mit ihrem schönen blonden Kopf. Sie saß wie träumend. Plötzlich aber entstand draußen ein lautes Prasseln und Heulen. Und als Maren erschrocken hinausblickte, sah sie aus dem Bette des Umgebungsstromes, den sie kurz vorher überschritten hatte, sich ungeheure weiße Dampfwolken stoßweise in die Luft erheben. In demselben Augenblick fühlte sie sich auch von den Armen der schönen Regenfrau umfangen, die sich zitternd an das neben ihr ruhende junge Menschenkind schmiegte.
»Nun gießen Sie den Feuermann aus«, flüsterte sie. »Horch nur, wie er sich wehrt. Aber es hilft ihm nun doch nichts mehr. Für diesmal hat er verloren.«
Eine Weile hielten sie sich so umschlossen. Da wurde es still draußen. Und es war nur nichts zu hören als das sanfte Rauschen des Regens. Da standen sie auf und die Frau Trude ließ die Falltür des Brunnens herab und verschloss sie. Maren küsste ihre weiße Hand und sagte,
Ich danke euch, liebe Frau Trude, für mich und alle Leute in unserem Dorf. Und,
setzte sie sich ein wenig zögernd hinzu,
nun möchte ich wieder heimgehen.
Schon gehen? Fragte die Trude.
Ihr wisst es ja, mein Schatz wartet auf mich. Er mag schon gar nass geworden sein.
Die Trude erhob den Finger. Wirst du ihn auch später niemals warten lassen?
Gewiss nicht, Frau Trude.
So geh, mein Kind. Und wenn du heimkommst, so erzähle den anderen Menschen von mir, dass sie meiner Fürder nicht vergessen. Und nun komm. Ich werde dich geleiten.
Draußen unter dem frischen Himmelstau war schon überall das Grün des Rasens und an Baum und Büschen das Laub hervorgesprossen. Als sie an den Strom kamen, hatte das Wasser sein ganzes Bett wieder ausgefüllt. Und als erwarte er sie, ruhte der Kahn, wie von unsichtbarer Hand wiederhergestellt, schaukelnd an dem üppigen Grase des Uferrandes. Sie stiegen ein. Und leise glitten sie hinüber, während die Tropfen spielend und klingend in die Flut fielen. Da, als sie eben an das andere Ufer traten, schlugen neben ihnen die Nachtigallen ganz laut aus dem Dunkel des Gebüsches. »Oh«, sagte die Trude und atmete so recht aus Herzensgrunde. »Es ist noch Nachtigallenzeit. Es ist noch nicht zu spät.« Da gingen sie an dem Bach entlang, der zu dem Wasserfall führte. Der stürzte sich schon wieder tosend über die Felsen und floss dann strömend in der breiten Rinne unter den dunklen Linden fort. Sie mussten, als sie hinabgestiegen waren, an der Seite unter den Bäumen gehen. Als sie wieder ins Freie traten, sah Maren den fremden Vogel in großen Kreisen über einem See schweben, dessen weites Becken sich zu ihren Füßen dehnte. Bald gingen sie unten längs dem Ufer hin, während die süßesten Düfte atmend und auf das Rauschen der Wellen horchend, die über glänzende Kiesel an dem Strand hinaufströmten. Tausende von Blumen blühten überall, auch Veilchen und Maililien bemerkte Maren und andere Blumen, deren Zeit eigentlich längst vorüber war, die aber wegen der bösen Glut nicht hatten zur Entfaltung kommen können. »Die wollen auch nicht zurückbleiben«, sagte Trude. Das blüht nun alles durcheinander hin. Mitunter schüttelte sie ihr blondes Haar, dass die Tropfen wie Funken um sie her sprühten. Oder sie verschränkte ihre Hände, dass von ihren vollen weißen Armen das Wasser wie in eine Muschel hinabfloss. Dann wieder riss sie die Hände auseinander und wo die hingesprühten Tropfen die Erde berührten, da stiegen neue Düfte auf und ein Farbenspiel von frischen, nie gesehenen Blumen drängte sich leuchtend aus dem Rasen. Als sie um den See herum waren, blickte Maren noch einmal auf die weite, bei dem niederfallenden Regen kaum übersehbare Wasserfläche zurück. Es schauerte sie fast bei dem Gedanken, dass sie am Morgen trockenen Fußes durch die Tiefe gegangen sei. Bald mussten sie dem Platze nahe sein, wo sie ihren Andreas zurückgelassen hatte. Und richtig, dort unter den hohen Bäumen lag er mit aufgestütztem Arm. Er schien zu schlafen. Als aber Maren auf die schöne Trude blickte, wie sie mit dem roten, lächelnden Mund so stolz neben ihr über den Rasen schritt, erschien sie sich plötzlich in ihren Bauernkleidern so plump und hässlich, dass sie dachte, »Ei, das tut nicht gut, die braucht der Andreas nicht zu sehen.« Laut aber sprach sie, »Hab Dank für euer Geleit, Frau Trude. Ich finde mich nun schon selber zurecht. Aber ich muss doch deinen Schatz noch sehen.« »Bemüht euch nicht, Frau Trude«, erwiderte Maren. »Es ist eben ein Bursch wie die anderen auch und just gut genug für ein Mädel vom Dorf.«
Die Trude sah sie mit durchdringenden Augen an. »Schön bist du, Närrchen«, sagte sie und erhob drohend ihren Finger. »Bist du denn aber auch in deinem Dorf die Allerschönste?« Da stieg dem hübschen Mädchen das Blut ins Gesicht, das ihr die Augen überliefen. Die Trude aber lächelte schon wieder. »So merk denn auf«, sagte sie. »Weil nun doch alle Quellen wieder springen, so könnt ihr einen kürzeren Weg haben. Gleich unten links am Weidendamm liegt ein Nachen. steigt getrost hinein. Er wird euch rasch und sicher in eure Heimat bringen. Und nun, leb wohl,
rief sie und legte ihren Arm um den Nacken des Mädchens und küsste sie.
Oh, wie süß und frisch schmeckt doch solch ein Menschenmund.
Dann wandte sie sich und ging unter den fallenden Tropfen den Rasen dahin. Dabei fing sie an zu singen. Das klang süß und eintönig, und als die schöne Gestalt zwischen den Bäumen verschwunden war, da wusste Maren nicht, hörte sie noch immer aus der Ferne den Gesang, oder war es nur das Rauschen des niederfallenden Regens? Eine Weile noch blieb das Mädchen stehen. Dann, wie in plötzlicher Sehnsucht, streckte sie die Arme aus.
»Leb wohl, schöne Regentrude, leb wohl!« rief sie.
Aber keine Antwort kam zurück. Da erkannte sie nun deutlich, dass es nur der Regen war, der herniederrauschte.
Als sie hierauf langsam dem Eingang des Gartens zuschritt, sah sie den jungen Bauern hoch aufgerichtet unter den Bäumen stehen.
»Wonach schaust du denn so?«
fragte sie, als sie näher gekommen war. »Alle tausend Maren«, rief Andreas, »was war denn das für ein sauber Weibsbild?«
Das Mädchen aber ergriff den Arm des Burschen und drehte ihn mit einem derben Ruck um.
»Guck dir nur nicht die Augen aus«, sagte sie, »das ist keine für dich, das war die Regentrude.«
Andreas lachte. »Nun, Maren«, erwiderte er, »dass du sie richtig aufgeweckt hast, das habe ich hier schon merken können, denn so nass, meine ich, ist der Regen noch nimmer gewesen und so etwas von grün werden habe ich auch all mein Lebtag noch nicht gesehen. Aber nun komm, wir wollen heim und dein Vater soll uns sein Wort einlösen.«
Unten am Weidendamm fanden sie den Nachen und stiegen ein. Das ganze weite Tiefland war schon überflutet. Auf dem Wasser und in der Luft lebte es von aller Art Gevögel. Die schlanken Seeschwalben schossen schreiend über ihn hin und tauchten die Spitzen ihrer Flügel in die Flut, während die Silbermöwe majestätisch neben ihrem fortschießenden Kahn dahinschwamm. Auf den grünen Inselchen, an denen sie hier und dort vorbeikamen, sahen sie die Brushähne mit den goldenen Kragen ihre Kampfspiele halten. So glitten sie rasch dahin. Noch immer fiel der Regen sanft, doch unablässig. Jetzt aber verengte sich das Wasser und bald war es nur noch ein mäßig breiter Bach. Andreas hatte schon eine Zeit lang mit der Hand über den Augen in die Ferne geblickt.
»Sieh doch, Maren«, rief er, »ist das nicht meine Roggenkoppel?«
»Freilich, Andreas, und prächtig grün ist sie geworden. Aber siehst du denn nicht, dass es unser Dorfbach ist, auf dem wir fahren?«
»Richtig, Maren, aber was ist denn das dort? Das ist ja alles überflutet.«
»Ach du lieber Gott«, rief Maren. »Das sind ja meines Vaters Wiesen. Sieh nur, das schöne Heu, es schwimmt ja alles.«
Andreas drückte dem Mädchen die Hand. »Lass nur, Maren«, sagte er. »Der Preis ist, denke ich, nicht so hoch und meine Felder tragen ja nun desto besser.«
Bei der Dorflinde legte der Nachen an. Sie traten ans Ufer und bald gingen sie Hand in Hand die Straße hinab. Da wurde ihnen von allen Seiten freundlich zugenickt. Denn Mutter Stine mochte in ihrer Abwesenheit doch ein wenig geplaudert haben.
»Es regnet«, riefen die Kinder, die unter den Tropfen durch über die Straße liefen.
»Es regnet«, sagte der Vetter Schulze, der behaglich aus seinem offenen Fenster schaute und den beiden mit kräftigem Druck die Hand schüttelte.
»Ja«, »ja, es regnet«,
sagte auch der Wiesenbauer, der wieder mit der Pfeife in der Torfahrt seines stattlichen Hauses stand.
»Und du, Maren, hast mich heute Morgen wacker angelogen. Aber kommt nur herein, ihr beiden. Der Andreas, wie der Vetter Schulze sagt, ist alle Wege ein guter Bursch. Seine Ernte wird heuer auch noch gut, und wenn es etwa wieder 3 Jahre Regen geben sollte, so ist es am Ende doch so übel nicht, wenn Höhen und Tiefen zusammenkommen.
Drum geht hinüber zu Mutter Stina. Da wollen wir die Sache sofort ins Reine bringen.
Mehrere Wochen waren seitdem vergangen. Der Regen hatte längst wieder aufgehört und die letzten schweren Erntewagen waren mit Kränzen und flatternden Bändern in die Scheunen eingefahren. Da schritt im schönsten Sonnenschein ein großer Hochzeitszug der Kirche zu. Maren und Andreas waren die Brautleute. Hinter ihnen gingen Hand in Hand Mutter Stine und der Wiesenbauer. Als sie fast bei der Kirchtür angelangt waren, dass sie schon den Choral vernahmen, den drinnen zu ihrem Empfang der alte Kantor auf der Orgel spielte, zog plötzlich ein weißes Wölkchen über ihnen am blauen Himmel auf. Und ein paar leichte Regentropfen fielen der Braut in ihren Kranz. »Das bedeutet Glück!« riefen die Leute, die auf dem Kirchhof standen. »Das war die Regentrude«, flüsterten Braut und Bräutigam und drückten sich die Hände. Dann trat der Zug in die Kirche. Die Sonne schien wieder, die Orgel aber schwieg und der Priester verrichtete sein Werk.